Ja, herzlich willkommen hier zur Klangküche, das Originalformat heute mal wieder. Und wir haben zwei Gäste eingeladen dieses Mal.
Und Sina. Zwar nicht irgendwen, das wollte ich schon immer mal sagen.
Ja, hochkarätige Gäste heute.
Und alle Gäste, die mal bei uns waren, fragen sich jetzt, waren wir keine hochkarätigen Gäste?
Ja, heute mal hochkarätige.
Genau, da lacht schon einer im Hintergrund. Und zwar haben wir heute den ehrenwerten ATB alias André zu Gast und den Topitsch, den Tobias. Hallo. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. So früh. In der Früh.
Genau, ja, also es ist jetzt 11 Uhr morgens hier am Dienstag, den 16.02. Den Tobias, den hatten wir vor ungefähr ein Jahr schon bei uns hier im Podcast. Ich habe mal nachgeschaut, in Folge 87 war das, im Januar 2020. Da war die Breaking Me gerade so einen Monat raus, glaube ich, ungefähr.
Ja, stimmt.
Und da kannst du uns gleich mal ein bisschen erzählen, was jetzt in dem letzten Jahr so passiert ist bei dir. Und ja, und der ATB ist natürlich hier, weil ihr beide habt gerade eine gemeinsame Single am Start, die auch gerade dabei ist, durch die Decke zu gehen. Und auch darüber möchten wir mit euch sprechen.
Machen wir gerne.
Ja. Sehr gerne.
Ja. Ich möchte einmal ganz kurz nochmal, um die Leute nochmal abzuholen, wir haben das im Podcast auch öfter gesagt, lieber Topic, das war ja bei dir wirklich, muss man ja sagen, irgendwie krass. Ne? Du warst bei uns in der Klangküche und ich weiß noch, wir haben über die Breaking Me gesprochen und da hatte die, wie viel waren es? 4 Millionen? Irgendwie? 3 Millionen? 4 Millionen Streams? Und es hieß noch so, ja, wie läuft die? Ah, ist noch ein bisschen schleppend. Und es hieß, war so, ah, mal gucken, hoffentlich kackt die nicht ab. Das war so der Tenor im Podcast. Und ich glaube, ein paar Wochen danach kam die Schubrakete, oder?
Ja, die hat da gerade angefangen, irgendwie gut zu funktionieren. Und da meinte ich noch, hoffentlich bleibt das auch jetzt eine Weile.
Wir haben uns das natürlich selber auf die Fahnen geschrieben. Seitdem sagen wir immer, wir sind der Podcast, der Topic nach oben gebracht hat.
Ja, hat aber auch bei anderen auch noch funktioniert, ne? Die wir zu Gast hatten. Danach sind die Singles alle durchgestanden.
Weiß war doch auch.
Weiß war hier, ja, genau.
Ja, da muss ja jetzt auch hier die neue 9pm, die muss ja auf 1 dann jetzt gehen.
Ja, die ist nach diesem aktuell Podcast. Auf 15 ist sie, ne? Sieht ja ganz gut aus.
Es geht richtig schnell, richtig gut los. Das ist fast unglaublich, ja, muss man sagen.
Voll.
Wie ist denn die Zusammenarbeit eigentlich zwischen euch da entstanden? Wie seid ihr beide eigentlich zusammengekommen? Wie kam es?
Hattest naja, du zusammen sind wir nicht.
Studiotechnisch, ja, musikalisch. So
ja, das ist eigentlich erstmal eine lange und eine kurze Geschichte. Die lange Geschichte ist natürlich, der Song ist ja jetzt wann ist er denn genau rausgekommen? Ich weiß das für mich selbst nie genau. 96 oder 97. Also der ist ja erst in Deutschland rausgekommen, was viele ja gar nicht wissen, dass der in Deutschland gar nicht so mein größter Erfolg war, sondern der ist dann weltweit losgegangen und in Deutschland war der, glaube ich, in den Charts nur Platz 13 oder so. Also nur
ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Platz 14 war der in Deutschland.
14 oder so, ja. Jetzt habe ich noch übertrieben auch noch, ja. Auf jeden Fall war der Song in Deutschland gar nicht so erfolgreich, aber dadurch, dass das irgendwie ein Jahr später ging, das dann glaube ich ein halbes Jahr später in England richtig durch die Decke. Und das, ja, dann war das natürlich so mein ständiger Begleiter, die Melodie, bis heute irgendwie. Und eigentlich habe ich auch jahrelang gedacht, die Nummer packst du nie an, das machst du einfach nicht, weil das ist so ein ja, es ist ja schon irgendwie so ein Classic, ist ein Anthem und die Fans haben auch immer gesagt, nein, mach das bloß nicht. Ich hab dann über die Jahre hinweg ab und zu mal so Clubmixe für mich gebastelt, weil als DJ ist das natürlich so, wenn du immer nur dieselbe Version spielst, denkst du irgendwann, komm, jetzt machst du mal was fürs Festival oder für den Club irgendwie so verschiedene Versionen. Aber irgendwas zu releasen hatte ich eigentlich nie gedacht, dass ich das machen möchte. Und jetzt letztes Jahr im Lockdown habe ich mal gerechnet, mein Gott, das Projekt ATB ist jetzt fast 25 Jahre alt irgendwie und der Song halt auch schon unfassbar in die Jahre gekommen. Aber was ich mich immer wieder gefragt habe, warum diese Melodie für mich persönlich nicht langweilig wird. Und egal, wenn ich die beim Auftritt spiele, manchmal spiele ich die nur ganz kurz an, dieses und spiele den Song gar nicht, aber die Leute flippen halt jedes Mal direkt aus irgendwie. Egal wo, weltweit, es ist die Melodie einfach nicht tot zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, man muss doch diese Melodie auch nochmal an die junge Generation weitergeben, weil es gibt jetzt halt, es ist halt teilweise so, dass ich bei Auftritten bin und irgendwelche Jüngeren da an mich rankommen und sagen, ja, ich bin durch meinen Vater oder durch meine Eltern an die Musik gekommen. Und die finden das dann auch irgendwie gut. Das ist eine schöne Geschichte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, viele aus der heutigen Generation kennen das Ding gar nicht. Und also habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, ist eine starke Nummer, mach's doch einfach nochmal neu. Jetzt ist es allerdings so, nach 25 Jahren eine Nummer immer wieder gehört und immer wieder herangesetzt, ist es auch nicht so einfach, sich da was richtig Gutes wieder zu basteln. Weil man hat dann schon irgendwie nach einer Zeit so den Draht verloren und deswegen habe ich mir gedacht, und ich wollte auch nicht einfach eine Coverversion machen. Das finde ich auch furchtbar, irgendwie jetzt so ein 90er Cover irgendwie Ding oder ein Remix einfach nur, sondern ich habe mir gedacht, eigentlich musst du da from the scratch nochmal ganz neu rangehen und die Nummer neu machen. Und das am besten mit jemandem zusammen, der irgendwie auch irgendwie so tatsächlich irgendwie, naja, mit einem ganz frischen Ohr und mit einem ganz unvoreingenommenen Verständnis an die Nummer geht. Aber mit wem arbeitest du jetzt? Und da habe ich mir halt letztes Jahr viele Produzenten oder viel Musik angehört und bin tatsächlich bei Topic hängen geblieben, weil ich einfach den Sound gut fand, die Produktion gut fand und auch das sofort mit 9PM in Verbindung bringen konnte. Also bei mir ist läuft Musik immer direkt im oder Ideen direkt im Kopf ab. Das heißt auch, wenn ich ins Studio gehe, habe ich eigentlich den Song schon im Kopf und muss den nur noch rausproduzieren. Es ist selten so, dass das irgendwie so on the way passiert, sondern ich habe das eigentlich schon vorher im Kopf und ich habe das schon kombiniert. Ich habe eigentlich, bevor du es wusstest, habe ich das, was du machst, schon kombiniert wie das wohl zusammen klingen würde. Und jetzt denkt man natürlich, ja gut, jetzt hast du die Idee, mit wem du arbeiten könntest, aber wie kommst du jetzt an den ran? Und es war so, dass wir ein paar Wochen vorher, Lockdown-Zeit, eine Planetarium-Show hatte ich da gemacht, mit vielen Kameras und also ich wollte halt nicht einfach nur ein DJ-Ding machen, wo ich da rumhampel, sondern irgendwie so ein Planetarium-Ding mit viel ruhiger Musik. Ich mache auch gerne Ambient-Musik. Und da war ein Kameramann, oder der das Ganze aufgenommen hat, da hatte ich grob in Erinnerung, dass der uns so nebenbei erzählt hat, dass der mit Topic befreundet ist und die auch so einige Sachen gemacht haben. Das hatten wir damals aber nur kurz aufgenommen im Ohr und daran haben wir uns jetzt erinnert und habe ich gesagt, ganz ehrlich, das rufen wir den Sam mal kurz an und ob der mir vielleicht die Nummer vom Topic geben kann. Gesagt, getan, hat mir die Nummer gegeben. Um das ein bisschen abzukürzen, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, habe Topic angerufen, er war sofort begeistert und sagte, boah, ich bin auch froh, wenn ich aus dem Studio jetzt mal rauskomme, weil halt Lockdown-Zeit auch war, irgendwie, oder kurz vorher war Lockdown-Zeit, sonst hätten wir uns gar nicht treffen können und er sagte, jetzt mal raus und zwei Tage später haben wir uns im Studio getroffen und angefangen und losgearbeitet und dann ging das echt so ratzfatz, dass wir eine Idee die andere da verfolgt hat und dann war das Dingen ja ziemlich schnell fertig.
Ah, cool. Wann war das ungefähr? Wann habt ihr die zusammen produziert?
Im Juni.
Juni letztes Jahr.
Okay. Ja, wäre doch mal gerade, glaube ich, angebracht, wenn wir mal ganz kurz in beide Nummern reinhören, oder? Dann spiele ich die mal gerade an. Hier haben wir das Original. Melodie müssen wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern werden das kennen und die neue Version klingt dann so. Passing every red light. I know I'm in over my head. Ja, mit der Stimme von A7S und wir haben auch viele Zuhörer, die selber DJs oder Produzenten sind, deswegen würde ich gerne einmal eine Frage stellen und zwar, habt ihr hier mit den Originalspuren gearbeitet? Hast du die noch oder habt ihr es nachgebaut, dieses typische
die ATB-Gitarre
von der Gitarre? Ja, die ATB-Gitarre, genau. Also ich könnte jetzt die Kamera runternehmen, mache ich aber nicht, denn hier unten ist noch tatsächlich das alte Instrument, das ist ein Kurzweil K2500R. Und da ist das Ding drin und die haben wir tatsächlich wieder neu eingespielt. Aber normalerweise hätte man, also wir haben uns schon gesagt, wir würden gerne das alte Sample benutzen. Was heißt Sample? Die alte Originalgitarre.
Ja, Originalspur.
Weil der Sound auch wirklich einzigartig ist und den hat auch irgendwie noch nie jemand nachbasteln können irgendwie und würde eigentlich auch keinen Sinn machen. Und ja, das haben wir tatsächlich aber trotzdem noch neu eingespielt, weil ich einfach damals, man muss sich vorstellen, das ist jetzt über 20 Jahre her, ich habe die Files gar nicht mehr gehabt. Man hat ja damals, ich habe da Datenträger gehabt, die man heute so gar nicht mehr auslesen kann. Ne? Und insofern muss man es einfach nochmal neu einspielen. Aber der Rest haben wir dann alles from the scratch.
Okay, aber es ist ziemlich nah dran. Ich habe genau hingehört, ich habe so gedacht, okay, es ist ein bisschen anders, war mir aber nicht sicher, hat man es aus dem Original geschnitten und gebastelt, aber tatsächlich nachgespielt. Okay,
tatsächlich, also, ja.
Diese Orgel ist auch noch drin, ne?
Die Orgel ist auch noch drin, genau. Die habe ich aber als Sample benutzt. Ja, genau, ja? Ja.
Okay.
Genau, die Orgel, die war mir auch noch irgendwie lieb, weil die war ja im Original sehr, ja, am Anfang so in den DJ-Parts sehr präsent. Und die haben wir jetzt ein bisschen verhallt im Hintergrund. Ein paar Sachen, da sind auch noch, da habe ich ein paar Sachen ganz verhallt im Hintergrund reingemacht, die auch noch original gesampelt sind, die aber nur jetzt so eine Atmosphäre machen.
Und die Entscheidung, neue Vocals da reinzupacken und nicht die alten, sind ja Female-Samples gewesen im Original, die habt ihr ja nicht verwendet, sondern richtig neu getextet. Das ist dem geschuldet, um den Song ja an den aktuellen Zeitgeist zu bringen, oder warum habt ihr die Entscheidung getroffen?
Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen einen neuen Song machen.
Ja.
Und das, aber wir wollen aus der 9pm einen richtigen Song machen. Klingt jetzt erstmal komisch, ne? Da degradiere ich ja auch die alte 9pm, aber so meine ich das gar nicht, sondern die alte war ja, wenn man es so nimmt, eigentlich noch ein Instrumental. Es war ja ein Instrumentalsong, und wir wollten eigentlich einen Vocal-Song da draus machen, und das war eigentlich so mein Hauptgoal, dass man sagt, jetzt ist es ein Song, und da mussten einfach neue Vocals rein.
Ja.
André.
Ja.
Das ist jetzt für dich nicht der erste Chart-Hit, den du hattest. Ich kenne dich schon, also ich bin jetzt 40.
Und so jung.
Ich kenne dich schon, seitdem du Sequential One gemacht hast.
Oh ja.
Und da wollte ich mal fragen, du hattest ja damals, das ist auch so Mitte bis Ende der 90er gewesen, hattest ja schon einige Chart-Entries gehabt. Ich weiß nicht, so 5, 6, 7 vielleicht sogar schon.
Ja, mit also Sequential One waren es, glaube ich, ja einiges, ja. Ja, da war dann auch
genau,
so
da warst du ja richtig 20. unterwegs mit.
Ja, absolut. Also das war ja, man muss so sagen, als es mit Sequential One der Erfolg so langsam runterging, ich war ja auch damals unfassbar oft bei Viva und so mit Sequential One schon.
Ja.
Als der Erfolg damit runterging, das war dann so um die 96, dachte ich schon, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und da hatte ich hatte immer Sequential One Mixe gemacht, zum Beispiel auch von der 9pm hatte ich damals auch einen Sequential One Mix gemacht, und das war der Mix, der dann in England losgegangen ist. Ohne den Mix wäre es in England nie losgegangen. Der ist auch nochmal ein bisschen anders gewesen.
Können wir da mal kurz reinhören, Sinan, in den Mix?
Sequential One Remix.
Ja, zu 9pm.
Ja, habe ich hier, warte. Ja, das war der Remix.
Genau, und ich hatte damals zu der Zeit dann für so mir unliebe Projekte, oder die ich nicht ganz so kredibil fand, wie man immer so schön als Musiker sagt, habe ich ATB-Mixe gemacht. Und dann habe ich mir immer gedacht, eigentlich ist der Name ATB doch viel zu gut, da bringst du die 9pm unter ATB raus. Und dann war eigentlich, als der Erfolg mit Sequential One runterging, hat es plötzlich mit ATB geknallt, und dann ist das Projekt Sequential One so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder es war ja auch sehr technoid, sage ich mal, sehr melodisch. Und aber damals habe ich immer die Kritik bekommen, ich war zu kommerziell, um kredibil zu sein, oder damals in der Techno-Szene, und zu sehr Techno, um kommerziell zu sein. Also ich habe immer so dazwischen geschwebt, zwischen den Welten. Und naja, ich habe dann später bei Contour Records, wo auch ATB war, habe ich dann auch SQ1 weitergemacht. Das hatte dann auch noch ein paar Chart-Erfolge. Das war ja das sozusagen der gedankliche Nachfolger von Sequential One. Aber irgendwann habe ich das so ja erstmal eingestellt, das Projekt.
SQ1 war auch die Tune, oder? Dieses
Nee, SQ1 war ein anderes Projekt. Das war damals. Tune war, glaube ich, mit einem früheren Kumpel von mir.
Okay, auf jeden Fall fand ich die Melodie immer mega cool. Und immer wenn ich am.
Can You Feel the Bass war Sequential One damals, SQ1, ja. Und ja, da war so ein ziemlich cooles Video damals gedreht. Ja, und so ein paar andere Sachen. Aber es war.
Auf jeden Fall weiß ich noch, die Melodie, die ist so cool, dass ich immer, wenn ich einen neuen Synthesizer in mein Programm reinlade, dann fange ich irgendwann immer an, so. Das ist so, manchmal hat man so Fallback-Melodien. Auf die kommst du immer wieder zurück, wenn du deinen.
Ja, weil man sie auch spielen kann, ne?
Ja, genau. Und das weiß ich, das ist immer noch die. Woran liegt das, dass ich bei Spotify nichts von Sequential One und SQ1 und so, warum gibt es das da alles nicht?
Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, das liegt einfach daran, SQ1 auch nicht, ich habe noch gar nicht geschaut. Quatsch, weil das bei Console Records ja war, aber die, ich war ja vorher bei Rough Trade Records mit Sequential One und bei Dance Street. Das ist eine Firma, die in Dortmund war und Dance Street hat das wahrscheinlich einfach, die sind vorher pleite gegangen irgendwann und die haben es einfach nicht mehr ausgewertet.
Okay, also SQ-1 gibt es, SQ-1.
Mhm. Ja, ja, Can You Feel
also und so. Sequential One nicht.
Ja, ja. Genau, das wurde ja von Konto Records dann ausgewertet, aber ich, keine Ahnung, vielleicht muss man mal schauen, dass man sich die Rechte und dass man die einfach mal bei Spotify reinsetzt, wobei ist die Frage, wie viel Sinn das heutzutage noch macht.
Das ist immer so, ich kann das voll nachvollziehen, dass irgendwann kommt man so in den Punkt, so ja, das ist jetzt irgendwie, da muss ich mich wahrscheinlich ein paar Tage hinterklemmen und oder vielleicht eine Woche und das bringt wahrscheinlich nicht viel. Leider ist das immer so, man kennt das vielleicht so, es gibt halt so Liebhabersachen, ne? Ich habe das ganz häufig bei Spotify, da fällt mir dann irgendeine Single ein. Und dann gibt's die nicht.
Dann ist man verzweifelt, ne?
Dann kramt man immer irgendeine, weiß ich nicht, so eine MP3 mit 128 Kilobit raus und weiß auch gar nicht, wie man die jetzt im Auto abspielen soll.
Also ich glaube, so rein technisch ich könnte es wahrscheinlich einfach selbst auswerten. Ich könnte mir die, wenn ich die originalen, die habe ich ja alle auf DAT-Kassetten und so, diese ganzen Master, die müsste ich mir wahrscheinlich einfach mal von Vinyl alle runterziehen oder von CD. Und dann könnte man die nochmal bei Spotify reinsetzen. Ich quatsch mal mit meinem Manager. Der soll das mal machen.
Das wird so ein Projekt, wenn du nochmal so ganz viel Ruhe hast, sondern das muss genau. So intrinsisch motiviert sein. Irgendwas, du sagst so, boah, jetzt habe ich nochmal Bock, die alten Sachen, egal ob das jetzt.
Ja, da waren auch coole Nummern dabei. Back to Unity, ja. das war damals mein erster. Höchster Neueinstieg auf 98 in Deutschland, unfassbar, und dann wieder raus. Aber die hat 40.000 Scheiben verkauft. Da wäre man heute wochenlang auf Platz 1.
Ja.
Wirklich, also das war so ein geiles Ding.
Das
aber
ist alles andere, ey. Das kenne ich gar nicht.
Ja, alles war andere.
Ja. Also, so als Remaster,
das noch. Ich hab ATV und SQ1 Vinyl tatsächlich noch im Keller. Also
sehr gut. Ich habe die ganze Garage voll mit den Sachen.
Aber man freut sich, dass man so mir hat.
Ja.
Tobias, du hast, glaube ich, ein unfassbares Jahr hinter dir gehabt jetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Aber auch vielleicht sogar ein bisschen zweischneidig, weil du bist als Act richtig durchgestartet, also richtig in den Mainstream bekannt geworden sozusagen durch deinen Hit. Und wir haben auch gleichzeitig Corona-Lockdown gehabt. Das heißt, so wahnsinnig viel bist du wahrscheinlich nicht aufgetreten in den letzten 10, 11 Monaten. Und wie fühlt sich das an? Also kannst du mal kurz beschreiben, wie für dich die letzte Zeit so war?
Ja, war natürlich crazy, wie der Song einfach abgegangen ist. Ich hatte ja auch die Jahre vorher so in Deutschland immer so ganz gute Chart-Erfolge, aber halt im Ausland bis auf eine Single, die in Australien gut lief, war sonst gar nichts eigentlich. Und dann mit Breaking Me war es halt echt verrückt, so ja, ziemlich genau, wo Corona anfing, hat es auch angefangen, hat der Song halt auch angefangen, sich zu spreaden. Und irgendwie jede Woche kam ein neues Territorium dazu. Das ging dann echt von Februar bis August irgendwie, dass der Song halt jede Woche sich gesteigert hat und immer mehr dazu kam. Dann halt auch am Ende USA und UK, wo der Song halt auch ziemlich krass in den Charts war. Und aber gleichzeitig war ich dann natürlich Corona-bedingt weniger unterwegs als die letzten 5 Jahre zuvor, ne? Hatte dann irgendwie endlich den Welthit, aber war komplett in Solingen irgendwie die ganze Zeit.
Ja, das ist echt hart.
Hey, Messerstadt Solingen.
Ja, wirklich, ich stelle mir das auch wirklich richtig schlimm vor, weil du hast wirklich den Erfolg als Künstler und kannst nicht raus. Du kannst nicht vor die Leute das mal.
Ja, das ist wirklich nicht so richtig.
Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht wieder passieren. Irgendwie, wir hoffen ja irgendwie, dass es zur Hälfte des Jahres vielleicht mal irgendwie aufgeht und die ersten Sachen anfangen, aber das ist einfach furchtbar. Ich kann mir das für dich, ich da bedauere ich dich nicht, also meine ich jetzt aber wirklich ernst, weil ich das als Künstler nachvollziehen kann, wie gerne man da vor die Leute gerne will und nicht um anzugeben, sondern einfach mal so dieses Feedback zu holen und das live zu sehen, wie die Leute auf die Nummer abgehen, ne? Und das ist echt so schade.
Ich habe Breaking Me halt zweimal vor Leuten gespielt, bevor Corona kam.
Wahnsinn.
Das ist so hammerhart. Also ich lache dich nicht aus, sondern das ist meine Art und Weise, mit der Art Nachrichten umzugehen.
Aber gleichzeitig, das habe ich mal gehört, das machen Chinesen übrigens auch. Wir haben das super oft in China gehabt, dass echt eine Scheißsituation war und dann fangen die an zu lachen und dann wurde uns gesagt, dass man da irgendwie besser mit dem Lächeln umgeht irgendwie, wenn in einer schlechten Situation als, ja, vielleicht ist das ein guter Trick, aber ich glaube, du hast ihn einfach nur ausgelacht.
Ja, ich wollte mich gerade mit so einem chinesischen Trick da rausholen, aber... jetzt mal ernsthaft, tut mir leid, also das ist
ich nehme dir das jetzt nicht mehr ab.
Komm, mach mal weiter hier, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
Ich wollte einfach nochmal den Song würdigen, also 19 Mal Platin, Platz 3 auch in England in den Charts, Platz 53 in den USA, was echt bemerkenswert ist für eine deutsche Dance-Produktion, das kommt echt alle 10 Jahre mal vor irgendwie und also Österreich Platz 2, Schweiz Platz 4, ein Riesenhit. Du wärst wahrscheinlich im ganzen Sommer durchgebucht worden, ja, alle möglichen Festivals, auch wahrscheinlich international auch schon.
Du wärst reich geworden.
Hey, aber jetzt nicht alles.
Ja. Aber die aber Nummer hat ja unfassbar viele Streams.
Ich möchte mal trotzdem mal einsteigen, jetzt bevor wir das jetzt irgendwie alles kacke. Man muss ja auch sagen, jetzt es haben sich doch bestimmt für dich auch dadurch krass viele Türen geöffnet, oder? Also, kannst du einen kleinen Ausblick geben? Hast du schon neue Projekte? Kannst du da irgendwas verraten? Bist du da was am machen? Also, ich weiß, da darf man nämlich so viel drüber sagen, aber so mal andeuten. Kommt da was? Wie weit in die Zukunft hast du schon eigentlich jetzt was produziert? Was darf man erwarten?
Ja, also, das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen. Also, es war natürlich klar sehr traurig, nicht unterwegs sein zu können, aber gleichzeitig, hat es natürlich auch komplett mein Leben verändert. Also gerade aus Produzentensicht. Also das Blöde ist natürlich auch, dass ich jetzt nicht nach England oder USA kann, um sich halt mit Künstlern zu treffen. Aber trotzdem haben sich halt viele, viele Connections ergeben. Und man hat zu vielen großen Künstlern halt Kontakt aufgebaut, die halt auch sagen, wenn Corona vorbei ist, lass mal im Studio treffen. Und da hat sich schon auf jeden Fall viel ergeben. Und wie es jetzt in Zukunft weitergeht, so 100% weiß ich es noch nicht. Ich mache ja mit dem A7S eigentlich jede Studio-Session irgendwie zusammen, also Songwriting-Session. Und wir haben bestimmt so 15 Songs, die ich sage, ja, sagen wir 10, die potenziell irgendwie Single sein könnten auf jeden Fall.
Also ihr wart fleißig.
Ja, wir waren auf jeden Fall fleißig. Auch wir waren im Sommer zusammen auf Mallorca für, glaube ich, 3 Wochen, wo wir auch Studio mit dabei hatten und da ist auch viel entstanden. Dann war ich, wo es dann mal ging, in Stockholm auch für, glaube ich, 10 Tage und wir haben auf jeden Fall sehr viel gemacht. Aber es ist noch kein konkreter Plan.
Okay, aber erzähl doch mal, wenn du da, du hast gesagt, auf Mallorca mit Studio dabei, wie darf man sich das vorstellen? Kann man das so buchen? Geht das über Connection? Was für ein Studio? Kannst du da irgendwas erzählen?
Ich bin vorsichtig
in deinen Formulierungen. Du musst jetzt damit leben, dass ich da ein bisschen nachhake.
Ja, alles gut. ich habe bei mir im Studio relativ wenig. Ich habe einfach meine Boxen, Audio-Interface und Mikrofon und Laptop. Und das habe ich halt alles eingepackt ins Auto und bin dann runtergefahren nach Mallorca und dort halt ein Airbnb genommen, so eine Finca, und da halt alles aufgebaut dann.
Ja, ey, das finde ich so echt mal, das muss man sich mal wirklich geben, ne, was er gerade beschreibt. André, du sitzt daneben. Das wäre vor 25 Jahren nicht möglich gewesen. Nee,
die Konsole und so. Ja.
Die Zeiten sich ändern. Also ich nehme mal mein Studio mit. Und dann buche ich mir Airbnb in einem Finker und dann sind wir weiter kreativ. Also das hat Vor- und Nachteile, aber ich möchte an der Stelle einfach mal die Vorteile auch mal erwähnen. Wie cool ist das? Also,
ne? Ja, du kannst die Mädels vorne tanzen lassen am Pool, ne? Beim Produzieren. Genau, ne? Das konnte ich früher nicht.
Nee, du warst der Studio-Nerd irgendwo im Keller.
Genau.
Hey Mädels, ja. Wollt ihr vorbeikommen? Lass mal.
Aber das hat er ja gemacht, so ist ja 9P, die originale 9PM.
Genau, entstanden. Ja. Naja gut, ich hatte aber ein schönes Studio, es war nicht im Keller.
Okay. Tobias, du hattest mit Samra aber auch noch einen großen Erfolg gehabt. Jetzt im Herbst war das, glaube ich, ungefähr, ne?
Ja, im Winter war das.
Im Winter, ja.
Im Winter, ja.
Platz 3 auch in den Singlecharts. War ja so eine Down-Tempo-Nummer, ne?
Ja, die hatte, glaube ich, hat die 95 BPM. Ja.
Ja.
Also ein bisschen ja. Mix aus Rap und House, sag ich mal.
Ja. Sinan, können wir da mal reinhören kurz?
Ja, wir können da ganz kurz rein.
Wir hören mal eben kurz rein und dann.
Genau, damit wir wissen, worum es geht.
Dezember, graue Tage im Kalender. Bin mir sicher, ja, du kennst das. Stehst die ganze Nacht am Fenster. Dämonen flüstern wieder in mein Ohren. Stand tausenden Orten, auch wenn ich schon wieder lost bin. Und du sagst, ich bin für dich gestorben. Doch ich weiß, dass alte Liebe nicht rostet.
Ja, interessant, aber trotzdem 4 to the floor, also eigentlich im Prinzip so ein ganz langsamer Housebeat.
Ja, ja.
Ja. Also Samra ist ja, würde ich sagen, nach Capital Bra der angesagteste Deutschrapper zurzeit.
Ja, mit Apache auch.
Kannst du mal sagen, wie da so? Ja, stimmt, den muss man auch. Obwohl, der singt ja eigentlich mehr, ne? Der Apache.
Ja, stimmt eigentlich, oder? Ja. Apache zählt nicht wirklich so.
Wir haben uns letztens, wir haben gestern die Diskussion gehabt, ist er eigentlich ein Deutschrapper oder ist er Sänger? Weil der macht so, naja, egal.
Der ist auf jeden Fall immer in der Deutschrap-Brandneu-Playlist. Geht auch als Rap durch.
Ja, der ist auf jeden Fall im Universum, spielt er da auf jeden Fall mit. Aber wie ist denn die Zusammenarbeit zustande gekommen mit Samra? Also ging das übers Label oder kennt ihr euch?
So 100% wissen wir es beide nicht, weil das irgendwie... Es war aber über Management auf jeden Fall und weil mein Management hat den gleichen Anwalt wie Samra. Da war auf jeden Fall eine Connection und dann gleichzeitig nochmal über Verlag irgendwie. Und dann hat sich das aber irgendwie so 2-3 Monate, war das einfach im Raum. Und irgendwann bin ich einfach nach Berlin gefahren und da hat man sich da getroffen und was gemacht einfach. Also ich sag mal, Rapper planen nicht so viel im Voraus. Das war dann einfach irgendwie, ja, schick mal ein Beat oder komm nach Berlin. Ich bin halt nach Berlin gekommen. Ja.
Aber also es ist interessant, dass du das machst. Also ist ja ganz oft auch so, dass die Leute sich gar nicht mehr treffen heutzutage. Da sitzt der Produzent, baut das Instrumental, schickt es zum Management, das schickt es zum anderen Management und dann sorgt die andere Seite dafür, dass einfach Vocals aufgenommen werden, dann wird es wieder zurückgeschickt und im schlimmsten Fall hat man sich nicht einmal in Real Life getroffen und hat einen Song zusammen gemacht und veröffentlicht. Du fährst aber tatsächlich noch hin zu den Leuten, also sieht man jetzt auch gerade im Video und ihr trefft euch vor Ort und seid dann kreativ.
Ja, also ich mag das halt einfach voll, persönlichen Kontakt zu haben irgendwie und persönlich mit jemandem im Studio zu sein, weil irgendwie über Zoom finde ich, also selbst mit dem A7S, wir kennen es jetzt schon seit 3-4 Jahren, aber selbst wenn wir über Zoom eine Session machen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn man zusammen im Studio sitzt irgendwie. Nicht so nice einfach.
Ich bin auch der Meinung, wenn wir die Nummer einfach nur so über Austausch gemacht hätten, wäre es niemals diese Nummer geworden. Das ist... Zusammensitzen ist einfach so, der kreative Input ist ganz anders irgendwie und der Workflow. Also ich finde auch, das ist, ich finde, wenn man sagt Zusammenarbeit, dann muss auch eine Zusammenarbeit sein und nicht einfach nur so dieses jetzt mal hin und zurückschicken. Sicherlich gibt es manchmal so Arbeitsschritte, das hatten wir auch, dass mal jemand was gemacht hat, dann hat man es wieder rübergeschickt mit die ganzen Spuren, dann hat, weil ich bin auch so, ich brauche manchmal, es gibt so gewisse kreative Abläufe, da muss ich mal alleine für mich sein. Dann mache ich so Sachen, da denke ich mir, der andere denkt jetzt neben mir, was macht er denn für einen Scheiß? Ne? Obwohl ich das schon weiß, wie es am Ende klingen wird, aber dann brauche ich so, sitze ich lieber alleine. Ich glaube, das geht ja auch so. Ne? Aber ja, so zu den wirklich wichtigen Punkten in der Produktion hat das einfach Spaß gemacht, zusammenzusitzen. Und ich glaube, dadurch ist die Nummer auch so geworden, wie sie ist.
Ja.
Wie lange habt
das
ihr
hören
gebraucht,
die Leute auch, bin ich mir sehr sicher.
Boah, es war echt schnell, ne? Also wir haben es hier im Studio getroffen, kurz gequatscht darüber. Dann habe ich kurz ein Instrumental gemacht, was voll anders war. Dazu noch gesagt, mach mal wieder Topic-Sound.
Ja, weiß nicht, dann sind wir zu euch gefahren. Ja, dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, das ist es irgendwie nicht. Das ist zwar cool, klang gut, aber da habe ich gesagt, nee. Und ab da ging es richtig voran. Dann haben wir Bass gebastelt, Beats und dies und das. Und dann hattest du was alleine gemacht, dann hattest du mir was geschickt und dann habe ich diese Atmosphären und, ne, und dann ging das so immer weiter.
Ja.
Und ja, ich glaube, es waren ein paar Tage. Ne? Das war dann etwas, es hat sich dann etwas mehr hingezogen, dadurch, dass wir A7S, den Alex, dazugezogen haben. Aber das ging dann halt nur per Telefon oder per Zoom. Und da hat man aber, es war dann auch teilweise so, dass er am Telefon oder per Zoom Sachen vorgesungen hat und wir dann auch da kreativ mit Einfluss genommen haben. Irgendwie, nee, so, lieber so singen oder ne, oder meine Idee. Und das war halt auch gut so. Das, aber er ist halt auch so, der macht ein paar Sachen und dann ist es auch schon geil, muss man einfach sagen.
Voll.
Und das passt, dann passt das auch.
Also ich glaube, von Treffen bis zu Song fertig waren es vielleicht so 2 Wochen, oder?
Ja, schon fix.
Ja. Was halt echt sehr schön
ist. Das ist fix, ja. Das ist aber auch für mich immer auch ein gutes Zeichen. Also
aber du bist ja auch nicht auf Tour oder so gewesen. Du bist ja auch nicht auf Tour gewesen und so. Das ist ja dann, hilft natürlich auch jetzt die Zeit.
Ja, das ist der einzige Vorteil, also den ich jetzt. Also ich habe zwei Dinger, die ich als Vorteil sehe, dass halt die Situation ist, wie sie ist. Erstmal kann ich wirklich viel mehr Musik machen als früher, weil ich habe niemanden dahinter sitzen, der die Musik macht. Das heißt, ich habe viel mehr Studiozeit, mir jetzt schon viel zu viel. Und ich habe ja letztes Jahr ein Baby bekommen und das ist, da hatte ich halt den Vorteil, dass ich mein Baby aufwachsen sehe, meinen kleinen Jungen. Und das war natürlich auch klasse, bis heute. Ne, das ist, ich wäre sehr viel unterwegs gewesen und ich denke, ich hätte sehr viele wichtige und schöne Situationen da verpasst.
Ja, man muss auch manchmal, auch in schlechten Zeiten, muss man das Gute sehen. Da bin ich genau derselben Meinung. Also man muss, so blöd als alles ist, ich versuche auch immer irgendwie muss auch was Gutes dabei sein, sonst...
Wo man da manchmal aufpassen muss. Ich hatte das mal so auf, heute, ich mit die sozialen Medien sind ja echt immer, sie können ja schon schwierig sein. Und ich hatte das mal irgendwann so geschrieben in den sozialen Medien, so nach dem Motto, Covid kann auch was Gutes haben, ne? Für mich persönlich, dadurch, dass ich halt meinen Kleinen aufwachsen sehe und habe da echt Kritik für geerntet, wie ich sagen kann, Covid hat was Gutes, so irgendwie. Und da muss man halt wirklich genau aufpassen, wie man das so, ne? Ich meine, ich sage ja damit nicht, dass die Krankheit was Gutes ist, ne? Sondern dass es, aber man wird halt sehr schnell auseinandergenommen irgendwie und das finde ich irgendwie schade, ne? Es geht doch nur um die Aussage dahinter, dass man irgendwie auch trotz der Situation was Schönes draus machen kann, finde ich. Und das muss man auch sagen dürfen.
Ja gut, das ist natürlich aber auch Empörungskultur, Internet ist halt auch...
Absolut, ja, das geht ganz schnell, ne?
Ja, also Internet ist zum Aufregen und für Pornos irgendwie, das sind so die zwei Sachen, die
und Podcast.
Wir müssen mal ganz kurz noch über ATB, glaube ich, sprechen. Also irgendwie hast du ja ein Geheimrezept geschafft, dass du so lange... so erfolgreich dabei bist. Wir machen jetzt hier den Podcast schon länger und wir haben jetzt auch mehrmals schon die DJ Mag Jahresbewertung, da dieses Ranking sind wir durchgegangen. Ne? Und ich weiß gar nicht, warst du jedes Jahr da drin oder gab es auch...
Ja, ich glaube die letzten 18 Jahre oder fast...
So,
ja.
Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, fragen, das musst du uns jetzt verraten, anders kommst du hier nicht raus, was ist dein Trick?
Ich glaube, was viele gar nicht wissen, ist, dass ich mir als DJ einen ganz guten Namen gemacht habe. Und zwar nicht irgendwie, dass ich jetzt dann immer, es gab mal eine Zeit lang, da habe ich sehr viele Hits losgeballert, ne? Damals mit Let You Go und so, dann ging das ja ab. Aber dann muss ich fairerweise auch zugeben, dass den Erfolg durch die Musik, den kannst du nicht ewig halten. Das ist echt schwierig. Ne? Und dann wurde es chartsmäßig auch ein bisschen schwieriger. Dann habe ich mich auch wirklich auf die, da bin ich halt auch wirklich immer transiger geworden und habe mir gesagt, weißt du was, ich scheiße jetzt auf die Charts, ich mache einfach die Musik, wie sie mir gefällt. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Dadurch, dass ich ein Album-Artist war, konnte ich mich halt auf Alben richtig gut ausleben und habe dann irgendwie wirklich drauf geschissen, ob das jetzt, ob's jetzt unbedingt in den Charts hochgeht oder nicht. Weil die Albencharts, in den Albencharts hat es immer gut funktioniert. Die waren dann jahrelang auch immer Top Ten. Aber ich habe halt, international bin ich halt sehr viel getourt und habe mir unter anderem, viele fragen sich immer, warum ist in den USA dieser Erfolg? Was halt viele nicht mitbekommen haben, ich habe halt getourt wie ein Wahnsinniger in den USA. Ich habe Bustouren da gemacht und habe mir das sozusagen wie eine Rockband in den USA erspielt. Wir sind teilweise in Läden gewesen, wo es halt diese Art der Musik noch gar nicht gab, dass wir irgendwie einen Country-Laden umgebaut haben und da schon DJ hingebaut haben, als die das noch gar nicht so kannten. Und ich habe das halt mehr oder weniger diese Kultur, DJ-Kultur da mit aufgebaut in den USA. Ich kann mich an einen Auftritt in Washington erinnern. Da war der DJ in der Wand eingebaut, da war so ein kleines Loch, da musste ich durchgucken und ich habe eigentlich gesagt, ich will hier gar nicht spielen, weil die Leute sehen mich gar nicht. Dann haben die noch gefragt, ja, wer will denn den DJ sehen, so nach dem Motto. Und das hat sich halt, jetzt ist es ganz anders geworden, aber es war halt viel Arbeit. Und ich habe dann halt wirklich jedes Jahr 2-3 US-Touren gemacht und habe mich halt, ich vermute einfach mal, ich kann nicht, woher so ein Erfolg genau kommt, weiß ich nicht, aber ich weiß einfach, dass bei den Auftritten war immer richtig was los. Und ich habe halt, glaube ich, da ein Händchen für, den Leuten das auf der Tanzfläche zu bieten, dass sie eine gute Zeit haben. Und dadurch kommen die Leute auch wieder. Das hatte zur Folge, dass ich jetzt die letzten 5-6 Jahre gar keinen Hit mehr brauchte. Egal, wo ich hingekommen bin, die Leute, ich sag mal das, was es heute durch die Spotify-Kultur immer weniger gibt, ich habe eine richtig harte, gute Fanbase. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, ist der Laden voll oder und das ist halt das Schöne, die Leute kommen jetzt nicht nur für den einen Hit, für den anderen. Ich habe ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich hatte irgendwann mal auf Facebook damals gefragt, nennt mir mal euren Lieblings-ATB-Song. Und ich glaube, viele Künstler, wenn die den Aufruf machen, steht dann immer ihr großer Hit dann da. Und bei mir standen 20 bis 30 verschiedene Songs da, die da so, ich habe das dann mal so zusammengezählt, dann haben die Leute irgendwie von der CD 2 von irgendeinem Album, das ist mein Lieblingssong. Also die Leute verfolgen die Musik richtig. Das ist ein richtiges Deep Fanbase-Dingen. Und das zu erklären, ist halt dann ganz schwer. Aber wenn sowas über 25 Jahre hinweg gut gepflegt wird und bei den Auftritten ich dann auch immer irgendwie abgeliefert habe, verzeihen die Leute dann auch mal, wenn eine Nummer kommt, die sie halt nicht mögen. Ne? Das ist, heutzutage ist das dann so, naja, dann wird die nicht mehr gestreamt, die Nummer, und dann wirst du wahrscheinlich von der Plattenfirma auch schnell fallen gelassen irgendwie, wenn du das 2-3 Mal machst. Und mir war es eher egal und den Fans auch, die wissen dann, weißt du was, das nächste Album, dann kommt, da sind vielleicht 2 Tracks drauf, die gefallen mir nicht, aber der Rest gefällt mir wieder, ne? So in dieser Richtung. Und deswegen habe ich auch immer musikalisch genau das Ding durchgezogen, was mir persönlich gefällt. Natürlich achtet man auch schon ein bisschen darauf, da denkt sich so, naja, wäre gut, wenn das vielleicht auf Festivals laufen könnte oder das im Radio, ne? Weil ich mag auch ehrlich gesagt auch mal kommerziellere Nummern. Das wird einem natürlich schneller mal vorgeworfen, weil es dann immer heißt, jetzt will er Kohle verdienen, aber wenn man mir das jetzt nach 25 Jahre vorhält irgendwie, dass ich eine kommerzielle Nummer mache, dann hat man es nicht verstanden, weil Let You Go und was weiß ich, was ich da nicht alles gemacht habe, waren auch schon riesen Radionummern. Ich habe schon immer in diese Richtung produziert, aber deswegen ist mir das dann auch egal, wenn die Leute das denken. Weil ich mache, auch morgen kann wieder eine Clubnummer rauskommen, die wieder instrumental ist, weil sie mir gefällt. Also mir gefällt einfach alles und ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack. Das finde ich auch an Topic sehr geil. Der macht ja auch wirklich Dance-Sachen und dann auch andere Beats. Ja. Da beneide ich dich, dass du auch andere Leute produzierst und da auch dich in andere Sachen reinhören kannst. Und das mache ich halt auch gerne. Und wer meine Alben kennt, der weiß, dass ich auch sehr viele Ambient-Sachen mache, dass da teilweise auch Balladen drauf sind und. Also ich bin da für alles offen. Und ich glaube, dieser musikalische Weitblick und dieses Offenheit für viele musikalische Sachen ist auch ein Ding, wo du halt dann doch längere Zeit deine Karriere am Leben halten kannst, als wenn du wirklich nur ein so ein Ding da durchziehst.
Ja, wir verfolgen halt diese Szene natürlich schon länger und ist halt, was du ja auch schon sagst. Man sieht sonst eigentlich häufig, irgendwelche Künstler haben einen Hit und dann sind die sofort im DJ-Make-Ranking, geht's hoch. So. Aber sobald dann irgendwie mal so 1-2 Jahre kam wieder nichts mehr, dann siehst du auch direkt, wie das wieder runtergeht. Und, ne, und du bleibst da einfach. Und ja, das muss dann wahrscheinlich irgendwie mit dieser sehr, sehr treuen Fanbase auch zusammenhängen.
Wie wichtig man jetzt die DJ-Make oder solche Rankings hält, ne, das ist, da kann man sich ja immer drüber streiten. Für mich ist es insofern wichtig, weil ich halt immer irgendwie präsent war. Und diese Präsenz ist mir einfach wichtig. Das war mir immer wichtig, nicht einfach nur einen Hit zu haben, sondern eine dauerhafte Präsenz. Und das, ich glaube, das hat sich bei mir, ich bin ein bisschen militant geworden, als ich damals, als die Original 9PM rausgekommen ist, wurde mir natürlich ganz schnell, dadurch, dass der Sound auch so völlig außergewöhnlich war, hat natürlich jeder gesagt, vor allem die Engländer damals, naja, hier One-Hit-Wonder irgendwie so. Und da habe ich damals gesagt, nein, wartet mal ab. Deswegen war die dritte Nummer oder die vierte, dann eine Let You Go war ja ganz anders zum Beispiel. Da war keine Gitarre mehr drin und war dann plötzlich in Deutschland mein größter Erfolg. Und ich wollte einfach immer zeigen, ich kann mehr. Ich bin musikalisch weiter, breiter, als dass ich jetzt nur die Gitarre mache oder nur plötzlich mit dieser Sängerin arbeite oder das Cover oder wie auch immer. Ich wollte einfach immer alles zeigen und das war dann so eine Obsession geworden, den Menschen zu zeigen, ich habe zwar meinen eigenen Sound, aber der kann sich so weit wandeln, dass es nicht mehr am Ende, wenn die Leute kommen zu mir und sagen, das klingt zwar anders, aber irgendwie höre ich dich raus und das ist für mich das beste Kompliment. Ja.
Produzierst du eigentlich auch andere Sachen? Hast du irgendwas mal für andere gemacht oder machst du nur deine?
Das ist das, was ich gerade sagte. Ich beneide Topic so ein bisschen.
Ja, deswegen habe ich das
weil weil er sowas macht und ich habe mir das immer wieder vorgenommen. Und ich weiß auf der anderen Seite gar nicht, ob ich das wirklich könnte, weil ich dann vielleicht doch immer zu sehr meinen Sound reinbringen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde es können, weil ich doch auch anderen Sound produzieren kann. Aber da kam natürlich auch immer dazwischen, dass ich extrem viel jetzt mal Covid-Zeit jetzt weggelassen, vergessen, wie auch immer. Ich war sehr viel unterwegs. Und wenn ich dann zu Hause war, musste ich einfach meine Sachen machen. Da habe ich ein neues ATB-Album gemacht und dann hatte ich gar nicht die Zeit zu sagen, okay, jetzt wenn ich jemand anders produziere, dann möchte ich mich da, musst du dich auch richtig drauf konzentrieren, dass das gut wird.
Ja, okay.
Ich glaube, da kannst du bestimmt auch noch was zu sagen. Bei mir ist das dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, wenn ATB irgendwann doch mal, wenn ich merke, die Leute wollen mich auf der Bühne nicht mehr sehen, weil ich irgendwie so einen langen Bart habe oder weil ich einfach an den Leuten vorbeispiele, dann muss man das akzeptieren, dann würde ich vielleicht sagen, weißt du was, ich ziehe mich jetzt zurück, gehe ins Studio, weil das macht mir nach wie vor Spaß und ich produziere mal andere Leute oder so. Ne? Aber zurzeit fehlt mir da einfach die Zeit zu.
Ja.
Würdest du aber gerne machen.
Tobias.
Genau.
Hast du noch eine Frage gehabt an André? Sonst würde ich Tobias gerne was Spannendes fragen. Mich würde nämlich interessieren...
Frag Tobias.
Okay, mich würde nämlich interessieren, was wird der nächste Trend werden? Also wir haben ja jetzt sehr lange Slap House am Start gehabt und du bist ja sozusagen Speerspitze aktuell der deutschen Dance-Szene. Heißt
das Slap House?
Und da ich gedacht, ich frag dich mal, was Slap kommt House. Als nächstes?
Slap House ist der Bass, ne?
Ja, eigentlich ist es Brazilian
genau,
Bass.
Ja, ja.
So, ne? Also es haben...
Ja, genau, ja, ja.
Das ist, bevor du antwortest, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, das ist einer der Gründe, weshalb ich vielleicht so lange bin, weil ich mir um sowas nie Gedanken gemacht habe. Ich habe einfach immer, natürlich höre ich viele Sachen, ne? Aber ich habe immer gesagt, ich saug gar nicht so viel auf und mich interessiert das gar nicht, was wird der nächste Trend, was ist der Trend zur Zeit gerade, weil genau in dem Moment, wo ich darauf aufspringe oder versuche aufzuspringen, mache ich den Fehler, der mich vielleicht meine Zukunft kostet.
Dann stellen wir die Frage anders, dann stellen wir die Frage so, Topic, du bist ja gerade der Trendsetter. Was wird denn der neue Sound, den du einfach machst, was dann automatisch Trend wird?
Boah, ist eine gute Frage. Also zum einen, ich werde auf jeden Fall mit Samra jetzt ein bisschen mehr machen. Und ich habe da auch schon ein paar Demos. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil das halt irgendwie viel Rap mit Dance gemixt ist halt. Aber halt auch wirklich wieder langsamer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Trend in Deutschland werden könnte irgendwie, aber für meine Dance-Sachen jetzt als Topic, ich überlege gerade, wie die Demos klingen, so, die wir gemacht haben. Das ist immer so schwer, kennst du ja wahrscheinlich auch, das zu beschreiben. Ne?
Ja, ganz schwer. Musik zu beschreiben ist, ich glaube auch in dem Moment, wo du das machst, ist es ja noch gar kein Trend, da hast du auch noch gar keinen Namen dafür. Und ich frage mich immer, wie wichtig ist es, einen Namen dafür zu haben, weil dann hast du ja Musik, die klingt wie das und das und das, weil es viele machen. Es ist so.
Sagen wir so, 99% aller anderen Produzenten ist das total wichtig, weil die natürlich nachproduzieren wollen.
Das ist wahrscheinlich der Fehler.
Ja, das finde ich auch krass, wenn ich krieg halt voll auf Demos gerade geschickt und es klingt halt alles wie Weiß oder Alok oder
ja.
So.
Ja, das liegt auch daran, dass du natürlich heutzutage das Produzieren wird dir einfacher gemacht. Du kannst mit irgendwelchen vorgefertigten Bausteinen arbeiten, die musst du nur noch zusammenschieben und dann klingt das natürlich alles gleich. Und es klingt gut, das muss man ja sagen, weil die Sachen ja auch schon vorkomprimiert sind. Und, ne, und
ja, 80% erreichst du ganz schnell.
Genau, ne? Aber muss man sich jetzt fragen, will man das so machen, hat keine eigene Identität? Kann auch funktionieren, du kannst auch einen Hit basteln. Ne? Ich will das gar nicht streitig machen, aber man muss für sich selbst herausfinden, ob das das ist, was man machen möchte, ob das die eigene Anforderung entspricht oder ob man wirklich sagen will, ich versuche irgendwie wirklich eigenständige Musik auf den Markt zu stellen. Irgendwie. Das ist schwerer vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn es klappt, hat man mehr Erfolg, kann man mehr Erfolg haben, wie man in deinem Beispiel jetzt auch am besten sieht. Ne?
Ja, ich glaube halt, dass Breaking Me oder jetzt die neue 9PM, das hat ja schon so leichte Elemente von sowas drin halt, von diesem bassigen Haus. So. Aber es ist halt jetzt nicht, also das verstehe ich dann halt auch nicht, warum andere Leute dann halt genauso klingen wollen wie Alok oder so, dass sie halt wirklich den Bass halt nachbauen. Und ja, das ist halt, ich finde, man kann es sich halt einfacher machen, dass man halt irgendwie in so einen Style halt einfach reingeht, aber halt einfach andere Sounds verwendet und die Presets umbaut und einfach das Drumherum halt auch einfach nochmal ein bisschen verändert. So, wir haben ja auch bei 9PM jetzt einfach den typischen Reese-Bass nehmen können.
Ja, ja.
Was Weiß und Alok und wer macht das noch, den Sound? Offenbach viele. Macht das auch ja, gerade. Ja. Aber das finde ich halt irgendwie langweilig. Also warum macht man halt genau den gleichen Sound immer wieder?
Nee, interessanter ist natürlich tatsächlich als Basis, das vielleicht mal zu nehmen, aber dann ab einem bestimmten Punkt auch auszubrechen und zu sagen, ja, jetzt mache ich es anders, jetzt mache ich es bewusst anders. Sehe ich genauso. Weil wir hier im Podcast, wir haben ja auch unser Premium-Format, wo wir Woche für Woche dann in Songs reinhören und wir haben wirklich manchmal das Problem, wir sind total gelangweilt, ne? Also wir hören in Songs rein und wir merken irgendwie nach 10 Sekunden, wir hören einfach schon gar nicht mehr zu, weil ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein Produzentending natürlich, wenn man selbst Produzent ist, wenn man es absolut schon kennt, auch schon genau weiß, wie es gemacht ist, dann wird es so schnell für einen selbst langweilig.
Absolut.
Oder wenn es losgeht und du hörst einfach, Medusa-Sound.
Ja, dann so, okay, es geht.
Nee. Ist natürlich auch ein bisschen so, den Spotify-Algorithmen geschuldet. Ne? Die Spotify belohnt das ja aber auch teilweise. Du nimmst einfach das Weiß-Setup.
Du sagst genau das Richtige.
Machst ein Cover, ein 90er-Cover, 2000er-Cover und zack, hast du nach 3 Wochen 2 Millionen Streams. So, ne?
Ja, man muss sich auch fragen, wie sinnvoll ist das, Musik durch Algorithmen zu bewerten und wie du sagst, zu belohnen. Ne? Das ist, natürlich wollen die, will man erreichen, dass den Menschen da draußen irgendwie genau das immer geliefert wird, was sie mögen. Aber ich bin auch so immer so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu altmodisch, aber nehmen wir mal das Netflix-Fernsehen-Dingen, ne? Ich persönlich mag das auch mal, vielleicht mal vom Fernseher zu sitzen und mich berieseln zu lassen und dadurch etwas zu sehen, was ich vielleicht so mir nicht angeschaut hätte. Wenn ich Netflix schaue, wird mir immer nur das vorgeschlagen, was wahrscheinlich immer dasselbe ist, irgendwie, ne, was mir gefallen könnte. Und dadurch wird in meinen Augen unser Gehirn so geschrumpft, immer kleiner gemacht, weil nur noch das bedient wird, was du ja mögen könntest. Aber eigentlich müssen wir mal ehrlich sein, unser Gehirn ist viel zu komplex, als dass ein Algorithmus das bedienen könnte. Ne? Und insofern glaube ich, gibt es viele andere Sachen, die wir auch sehen oder hören möchten, die ein Algorithmus gar nicht bedienen kann. Und ich denke, da muss man irgendwann mal hingehen und sagen, okay, Algorithmus ist schön, aber gerade im kreativen Bereich können wir den Menschen mehr bieten als Algorithmus. Aber da bin ich jetzt auch nicht so weit zu sagen, was macht man dann? Ne? Ich meine, irgendwie müssen also sich solche Listen.
Ich gebe dir da komplett recht. Das ist genau auch so, wie ich das sehe. Wir haben ein Problem, dass wir irgendwann eine Schleife bilden. Also, ne, der Konsument kriegt auf sich zugestimmte Musik. So, der Produzent sieht das und füttert das und dann sind wir in einem Loop. Wir bewegen uns im Kreis, ne?
Absolut, also
Und das hemmt völlig Innovation. Jetzt ist halt die Frage, das habe ich im letzten Podcast auch schon mit Sebi besprochen, ob irgendwann tatsächlich Leute da draußen sagen, ich bin gelangweilt. Also irgendwann es selber auch mal merken. Ne? So, okay, jetzt irgendwie. Und dann wäre ja die Frage, was passiert dann?
Das wird auf jeden Fall passieren.
Ich glaube, das ist aktiv nach neuen Sachen zu suchen.
Aber ich glaube, ich meine, den Spotify-Algorithmus gibt es ja jetzt schon seit auch relativ langer Zeit. Ich glaube, seit 7, 8 Jahren ist es ja schon am Start.
Ja.
Und erstmal finde ich, dass er auf jeden Fall viel besser geworden ist. Also ich finde das manchmal echt interessant. In meinem Release-Radar oder auch bei hier dieses Discover Weekly Ding, da sind bei mir teilweise wirklich Sachen von Künstlern drin, die ich vor 5, 6 Jahren halt gehört habe. Und der merkt sich das dann irgendwie und dann hat der Künstler was Neues und ich habe den schon komplett vergessen und dann ist er wieder halt am Start. Das finde ich schon gut. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass der das auch checkt, dass halt gewisse Sachen einfach nicht mehr in Anführungszeichen funktionieren. Ich meine, wenn man guckt, so 2017, 2018 war halt alles irgendwie Spanisch, Reggaeton. Und da war auch mein Release-Radar halt eigentlich 50% in spanischen Sachen, weil ich halt auch selber gerne gehört habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Release-Radar reingucke, da wird kein spanischer Song mehr drin sein irgendwie. Also ich glaube schon, dass der sehr schlau geworden ist und dann halt auch irgendwann peilt, okay, dieses Genre skippen jetzt immer mehr Leute.
Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das, gerade wenn ich jetzt mal die Songlänge zum Beispiel sage, denn du bist ja als Produzent ja schon geneigt dazu, ganz ehrlich, oder die Plattenfirma setzt dir so eine Pistole auf die Brust, du bist jetzt schon fast 3 Minuten, das geht aber nicht, ne? Und mir wäre es schon manchmal lieber, dass man sagen könnte, ganz ehrlich, der Song der hat eine Aussage, der braucht jetzt mal 4 Minuten oder irgendwas, weil du mal was Kreatives einbauen möchtest. Und das nimmt Spotify schon. Das muss man zugeben. Also hätten wir jetzt, du nimmst jetzt mal irgendwie so ein instrumentales Frontstück einbauen und wo nicht gleich die Stimme kommt oder so. Also du musst schon irgendwie aufpassen, dass es direkt losgeht, ne, um den Hörer nicht zu verlieren. Gab es früher auch, ne, da haben es die Radios vorgegeben, ne, da musste man auch bestimmte Regeln, sage ich mal, einhalten, aber das macht schon, das beängstigt schon ein bisschen, dass ein Computer dann sagt, ich höre hier keine Stimme am Anfang, das wird erstmal in Algorithmen ein bisschen nach unten geregelt, ne, irgendwie, und das ist...
Da möchte ich einmal kurz reingrätschen. Du sagst gerade ein Computer, aber der Algorithmus wird ja letztendlich erstmal von Menschen programmiert. Also da setzen sich irgendwo 10 Leute in so einem Meeting hin und überlegen, okay, wie können wir unseren Algorithmus programmieren? Und daraufhin verändern die komplette Musiklandschaft. Also weil sich da so ein paar Leute im Spotify-Headquarter hingesetzt haben und Regeln festgelegt haben, tanzt eine ganze Branche, eine ganze Industrie danach.
Aber da sagst du jetzt einen Punkt, der ganz wichtig ist, und den vergessen wir nämlich. Wir nehmen jetzt mal nur Deutschland. Früher haben sich Charts zum Beispiel, oder konnte sich ein Song entwickeln, weil du hast dann in Bayern verkauft, hast da verkauft und da bist du ein bisschen getourt und dann hat sich das halt, da konntest du auch mal das Glück haben, dann haben da die Radiosender das gespielt. Das war ja nicht an eine Base gebunden. Heutzutage hast du ein paar Leute, die im Grunde genommen bestimmen, was auf der Welt erfolgreich ist oder wird. Das haben ein paar Leute bei Apple Music, dann hat es ein paar Leute bei Spotify, und ein richtiges regionales Durchstarten von einem Song kann es eigentlich gar nicht mehr geben, weil am Ende ist die... Ja, aber die Radios schauen ja auch immer mehr und mehr auf Spotify, meiner Meinung nach. Ne?
Stimmt schon.
Also,
die gucken auf die Charts und die Charts werden durch Spotify bestimmt eigentlich.
Genau.
Durch die Plays.
Also es ist schon... Man kann sich fragen, ob das ein guter Weg ist. Ich könnte jetzt auch wieder viele gute Sachen von Spotify sagen, dass ich halt zum Beispiel meine ganzen alten Sachen werden jetzt ausgewertet nach wie vor. Leute können die Musik hören, was man halt, wie du vorhin schon gut sagtest, mit Sequential One kann man einfach nicht hören oder so. Heutzutage kann man wirklich, meine alte 9PM zieht jetzt zum Beispiel in den Zahlen an. Die Leute hören das. Das ist eine schöne Sache, ne? Oder die können meine Alben hören, obwohl du sie nicht mehr zu kaufen bekommst, ne? Und es gibt so viele positive Sachen, aber ich habe auch Angst, tatsächlich um die Kreativität oder dass die Musik kreativ eingeschränkt wird dadurch, wie du schon sagst, einfach nur 10 Leute da sitzen und sich sagen, so und so muss es klingen, damit der Algorithmus die Musik bekannter macht.
Was ich aber auch interessant finde, ist halt, ich hatte ja Corona gehabt vor kurzem und war dann halt einfach...
Ich auch.
2-3 Wochen... quasi zu Hause eingesperrt.
Euch geht's aber gut, oder?
Uns geht's gut,
wieder gut. Und ich bin halt irgendwie auf YouTube...
Wen können wir hier auch so sitzen?
Ich bin halt irgendwie auf YouTube gestoßen, auf alte Talkshows. Das wurde mir halt vorgeschlagen. Teilweise aus den 90ern, teilweise Anfang 2000er. Halt, ich weiß, eine habe ich mir angeguckt über die Techno-Szene. Die war, glaube ich, von 92. Wie die Leute darüber geredet haben. Eine war, was ich halt auch sehr interessant fand, war von, glaube ich, 2001 mit Frank Farian. Und da haben die den gefragt auch. Also es war ungefähr die gleiche Konversation, die wir jetzt hatten. Es ging ums Gleiche. Und da haben die den auch gefragt, Herr Farian, in letzter Zeit kommen immer mehr Coverversionen. Gibt es keine neuen Melodien mehr? Da dachte ich halt so, ey, das war vor 20 Jahren. Mhm. Und wir reden jetzt über exakt das Gleiche.
Ja.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wiederholt sich halt einfach alles irgendwie.
Ist auch so.
Okay, dann frage ich mal anders. Gab es denn schon mal... dass wir auf so einer niedrigen Zeit waren, also 2 Minuten 20 Songlängen, gab es das schon mal? Ich weiß es
in
nicht.
In den 50ern, da waren die Songs teilweise 2 Minuten und, also bei den Elvis-Songs und so, die Sachen waren ja auch sehr schnell, ne?
Genau, kann halt sein, dass wir letztlich, wie bei allem, in so Pendelbewegungen sind. Ja. Gerade sind wir beim Pendel zwei Minuten vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt muss man halt gucken, diesen Spezialfall, dass so Algorithmen das alles bestimmen, das hatten wir noch nicht.
Ja, aber auch das wird sich wieder ändern. Man muss der Musik, die Musik macht immer ihre Wege, die sucht sich die Wege von alleine. Am Ende sind die Leute, die dann wieder was ausbrechen wollen und sagen, ey, ganz ehrlich, jetzt ist gerade die 10-Minuten-Titel wieder ganz in. Also die Musik sucht sich ihren Weg von ganz alleine. Die Musiker, die Produzenten, die Musikindustrie, die Medien, die wollen natürlich immer viel reden, ne? Und man muss immer auch viel ringsrum machen. Aber am Ende ist es dann, das kann ich aus meiner langen Erfahrung sagen, aus meinem grauen Bart heraus, die sucht sich immer ihren Weg dann doch. Und wir haben immer viel Angst gehabt. In der MP3-Zeit hatten wir Angst, dass alles zugrunde geht. Bei Spotify hatte ich auch Angst erstmal, dass alles zugrunde geht. Aber es ist irgendwie dann, werden ja doch immer positive Dinge entstehen und es wird auch irgendein musikalisches Leben nach Spotify geben, da bin ich mir auch sehr sicher, aber wenn wir das jetzt wüssten, würden wir umgebracht.
Was ich glaube, du hast ja eben gefragt, was nächster Trend sein könnte, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass vielleicht nicht in ein oder zwei Jahren, vielleicht eher so in fünf Jahren, was irgendwann vielleicht wieder zurückkommen, sind wirklich Instrumental-Tracks, die halt einfach auf Nummer 1 gehen, so wie Garrix Animals oder 9 PM im Original. Das kann Children ich mir Robert vorstellen. Miles und so. Ja, Children ja. Robert Miles, genau, solche Sachen halt. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass sowas irgendwann wiederkommen wird.
Ja, ja, ich hoffe es, ich hoffe es.
Ja. Dass einfach Leute sagen so, ey, wir haben jetzt 7 Jahre lang nur Songs gehört mit Vocals drin, wir haben keinen Bock mehr darauf.
Ja, ja, absolut, ja. Aber wir können es nie vorhersagen. Das ist es einfach. Ich bin ungefähr 450.000 Mal gefragt worden in den Interviews, was meinst du, was ist der neue Trend? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es doch nicht. Man sitzt sich immer in Studios und wird sich freuen, wenn man ihn selbst macht. Ne? Aber auch das ist nicht planbar. Man kann
philosophisch angehen und sagen, guck mal, vielleicht dadurch, dass wir diese Problematiken jetzt thematisieren, darüber vielleicht auch ein bisschen melodramatisch jetzt diskutieren, dadurch vielleicht verändert sich das ja auch wieder. Ne?
Klar.
Also, weil immer mehr fangen dann an und sagen, ey, ist doch scheiße, das will ich nicht. Und was macht das denn? Das letztlich macht doch genau das. Jetzt, keine Ahnung, werden ein paar tausend Produzenten diesen Talk hier hören und vielleicht ist es bei denen der Schalter dann, dass sie sagen, ey, wisst ihr was genau? Ich mache meine Single jetzt 3 Minuten 30 und das wird ein Instrumental und vielleicht wird das der Hit. Und dann dann hat das genau dann wieder so dafür ausgelöst. Man muss einfach.
Ja, das ist der berühmte Schmetterling im Urwald, der das Wetter weltweit verändern kann. Ne? Wir waren jetzt die Schmetterlinge.
Das Erste, was ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass die Leute sich nicht mehr einen 90er-Song nehmen, einfach den komplett 1:1 auf eine Slap-House-Produktion legen.
Ja.
Das Thema ist durch, ne? Ja. Da sind wir uns alle einig.
Das ist bald durch, das Thema.
Ja.
1 Minute 57 ist ein aktueller Hit lang und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Wir packen immer Songs auf unsere Podcast-Playlist und bitten dann auch mal unsere Gäste, das zu machen. Und ich bin mal so unverschämt und dränge mich vor. Ich muss mal die Wellerman auf die Playlist packen, Sinan, weil die müssen wir im Premium-Podcast einmal besprechen. Ja. Und die ist nur 1 Minute 57 lang und ist, glaube ich, gerade von 0 auf 2 in den deutschen Charts eingestiegen. Die packe ich mal drauf. Ja, genau, aus dem TikTok-Universum und gibt ganz viele Coverversionen jetzt davon. Das müssen wir einmal kurz besprechen, was da los ist hier.
1 Minute 57 ist für TikTok schon, das ist doch schon lang, das sind ja schon 40 Videos, die ich da gucken kann. ihr dürft auch beide einen Track auf unsere Playlist packen. Den besprechen wir dann im Premium-Podcast. Was habt ihr da? Muss nichts von euch sein, kann was von euch sein, kann irgendwas sein, was euch inspiriert hat. Können auch zwei sein, wie ihr wollt.
Oh. Oh, muss ich mal kurz gucken, weil...
Genau, guck mal dein Handy da.
Also ich bin ja, was niemand weiß, das sage ich euch jetzt hier mal, ich bin ja ein riesen Post Malone-Fan.
Oh, okay.
Ja, würde auch, das ist völlig ausgeschlossen, aber mit dem würde ich gerne mal arbeiten. Das muss man einfach sagen, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Nee, ich guck mal gerade so eine Streaming-Zahl. Nee, ich glaube, du bist nicht der Einzige. Alter, wie viel hat denn der mit über 1 Milliarde Streams?
Unfassbar, ja.
Alter.
Ja. Okay. Oh, was ich letztens gefunden habe, ist Blink-182. ich war nie so ein Rockfan früher. Aber ich habe mir letztens sau viele Alben von denen durchgehört. Und die haben auch 2019 ein neues Album rausgebracht, was auch echt geil ist. Also es tat halt auch einfach mal gut, so eine Stunde so eine Musik zu hören, weil es halt einfach, also gerade ist ja Pop, Dance, Hip-Hop, ja, alles irgendwie relativ gleich aufgebaut, ne? Und auch die Melodien gehen halt alle irgendwie in die gleiche Richtung. Und das war irgendwie mal geil. Also es ist halt so, dieser Emo-Rock hat irgendwie ein geiles Feeling irgendwie.
Ich bin gerade auf dem Album, das heißt Nein, ne? So. Blink One Eighty Two 2019.
Das heißt Nein, ja.
Nein. Das hat ja auch richtig gut funktioniert, sehe ich gerade.
Ja,
ne?
Das läuft echt ganz gut. Also
das sind alle Tracks hier über Millionen, manche 30 Millionen Streams und so.
Ja.
Krass. Ja.
Hast du einen speziellen Song oder sollen wir einen wählen einfach?
Warte. Ich glaube, ich finde.
Das würde mich tatsächlich auch interessieren, da mal reinzuhören. Man kennt die.
Ja, I Really Wish I Hated You, fand ich richtig nice.
Alles klar. Song Nummer 9, I Really Wish I Hated You.
Und was ich halt so krass finde, ist dann halt auch, wie, kennt ihr so Juice WRLD und Lil Peep und so, die ganzen aus Amerika?
Ja, nee. Ist zwar jetzt nicht meine persönliche Welt, aber kriege ich mit am Rande, ja.
Das sind halt diese Rapper, die leider alle schon gestorben sind, so mit Anfang 20. Oh, und ja. Das ist halt total deren Vibe irgendwie. Also wenn man sich Juice WRLD anhört und dann Blink 182, es ist halt echt, also es könnte halt so vom gleichen Songwriter sein, Gefühl.
Ja, dann packen wir mal was von Lil Peep drauf.
Können wir da mal intensiver reinziehen dann, ja.
Ja, und ihr könnt noch was draufpacken. Ja. Eine meiner Lieblingsnummern zur Zeit ist von London Grammar.
Ich liebe London Grammar.
Camel Fett. Und ich bin krass begeistert, dass das ist ein Camel Fett Remix. Ja, müsst ihr mal reinhören in die Nummer. Und die Nummer klingt in meinen Augen total transig. Und damit hätte ich nie gerechnet.
Da bin ich gespannt. Ich bin ja auch alter Trancer.
Hammer-Nummer. Die ist also wirklich im Drop, wenn die losgeht. In meinen Augen eine Trance-Nummer. Also, ne, wenn man es mal so sagen darf. Ne? Ich mag es ja nicht so, das so in so Kategorien reinzu, aber müsst ihr euch mal anhören. Das ist eine richtig geile Nummer. Hätte ich nie mitgerechnet, dass es so klingt, wenn die beiden was zusammen machen.
Mhm. Ja, ich finde beide ziemlich cool. Camel Fett und London Grammar. Das bin ich sehr gespannt. Ja.
Lose Your Head heißt die Nummer.
Ja, genau. Lose Your Head, Camel Fett Remix haben wir. Alles klar.
Sinan, hast du auch noch einen Song?
Ehrlich gesagt, habe ich zurzeit kaum Musik von dir gehört. Nee, ich habe gar nichts mehr released in letzter Zeit. Ich mache nur noch meine YouTube-Sendung, die läuft so gut.
Endlich richtig Geld verdienen.
Ja, endlich richtig Geld verdienen und ich mache nur noch so Quatsch-Remixe. Jetzt habe ich gerade den Wendler in so einem Spaß-Remix verwurstet. Der kommt dann.
Sehr geil. Ja, war ein sehr geiles Gespräch.
Ja, ich würde sagen, vielen Dank an euch, auch für das offene Gespräch und war, glaube ich, sehr interessant. Folgt den beiden Jungs auf Instagram, auf Facebook, auf MySpace, wo auch immer.
MySpace.
Musik. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder in Zukunft.
Ja. Mach's gut.
Gut, tschüss. In diesem Sinne.
Ciao, tschüss. Ciao. Wünschen euch was.